Über die Festtage führte mich ein Familienspaziergang an einem Friedhof vorbei. Und dort fiel mir die Inschrift an einem Torbogen über dem Eingang des Friedhofs auf und das hat mich sehr berührt. Ich habe gedacht, das ist nicht nur ein Eingangsbogen, das ist ein Triumphbogen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ich denke, die allermeisten von uns wissen, das hat Jesus gesagt. Und es geht dann weiter bei Jesus mit den Worten, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. In dem Moment, als ich das las, hatte ich plötzlich so ein Bild vor meinen Augen und habe gedacht, wie ist das wohl, wenn der Sarg eines gläubigen Menschen dort durch dieses Tor hindurchgeht und die Schar der Trauergemeinde ihm folgt. Was für ein Moment. Völlig widersprüchlich. Ein Toter durch diesen Triumphbogen. Was geschieht da? Da geschieht ein Akt des Glaubens. Der Friedhof ist dabei so angeordnet, dass der Blick der Einziehenden auf das Kreuz gerichtet ist. Seht ihr das? Im Zentrum. Und damit auf den, der für unsere Sünde gestorben ist und der dafür auferstanden ist, damit wir Anteil haben am ewigen Leben. Ich war einfach überwältigt mitten an so einem Familienspaziergang über Weihnachten, dass ich alle aufgehalten habe, weil ich das fotografieren musste. Mich hat auch beeindruckt, dass das Evangelium, die Kultur in Europa, so radikal verändert hat, dass sogar die Friedhöfe vom Evangelium erreicht wurden und so gestaltet wurden. Und ich glaube, einzig die Rückbesinnung auf dieses Evangelium könnte unseren Kontinent in all den Krisen, in denen wir stecken, noch einmal zum Guten verändern. Denn der Zustand von Europa, wie er heute ist, hat damit zu tun, dass dieses Evangelium von der Auferstehung seit Jahrhunderten systematisch demontiert wird. Und zwar zuallererst von Theologen. Diese Veränderung, die ich mir wünsche für diesen Kontinent und ich glaube, die Jesus sich noch viel mehr wünscht, hat eine einzige Bedingung, nämlich wer an mich glaubt. Dieses Evangelium steht da in seiner vollen Kraft. Es hat über die 2000 Jahre nichts eingebüßt an seiner Kraft. Aber es wird erst wirksam im Leben eines Menschen, wenn er glaubt. Das entscheidende Etwas, was Gott im Leben eines Menschen sucht, das ist Glaube und das betrifft zuallererst uns, die wir uns Christen nennen. Jesus sagt, wenn er wiederkommt eines Tages, interessiert ihn die Antwort auf eine einzige Frage auf dieser Erde. Wisst ihr, wie die lautet? Wird der Sohn des Menschen Glauben finden auf der Erde, wenn er wiederkommt? Das ist die Frage. Gemeint ist nicht ein Kopfglaube, ein Fürwahrhalten von irgendwelchen Tatsachen, nicht einmal das reine Fürwahrhalten, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er Jesus geschickt hat und dass mit Jesus alles okay ist, das alleine genügt nicht. Gemeint ist ein tiefes Vertrauen in Gott, sein Wort und in die Kraft der Auferstehung, ein Vertrauen, das Auswirkungen in unserem Leben hat, hier und jetzt. Der Glaube, der in unserem Alltag zur Offenbarung der Herrlichkeit Gottes führt. Unser heutiger Predigttext ist sehr lange, wurde mir schon gesagt. Das ganze Kapitel 11 im Johannesbrief. Er spricht davon, wie Jesus den Glauben seiner Jünger trainierte. Und wir finden diesen Text dort und ich lese vor. Ich lasse gewisse Dinge aus, aber ich kennzeichne das auf den Folien. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihre Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit dem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, Der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Das sagt er, und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, wird es besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode, und sie meinten aber, er rede von der Ruhe des Schlafs. Da sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, auf das ihr glaubt. Aber Lazarus, lasst uns zu ihm gehen. Ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis dieser Geschichte finden wir direkt in diesem Vers 15. Dort sagt Jesus, euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin, denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Also diese Geschichte hat etwas zu tun, dass die Jünger lernen sollen, was Glauben heißt. Diese Geschichte hat auch einen unglaublichen Reichtum an heilsgeschichtlichen theologischen Wahrheiten. Heute Morgen möchte ich mehr ein bisschen auf diese praktischen Fragen des Glaubenswachstums eingehen. Denn Glaube wächst mitten in unserem Alltag, mitten in den Krisen, in den Erfolgen, in den Schwierigkeiten, in den Unmöglichkeiten. Genau diese Dinge bilden den Lehrplan Gottes für unser Leben. Ich habe hier 3 Prinzipien mitgebracht oder herausgearbeitet und auf die möchte ich heute Morgen eingehen. Erstens, im Glauben wachsen bedeutet, die Wirklichkeit Gottes sehen zu lernen. Zweitens, im Glauben wachsen bedeutet, die Argumente des Unglaubens zu überwinden. Und drittens, wachsen im Glauben bedeutet, auf Gottes Wort hin im Gehorsam zu handeln. Zum ersten Punkt. Im Glauben wachsen bedeutet, die Wirklichkeit Gottes zu sehen, sehen zu lernen. Vor vielen Jahren verunglückte einer meiner besten Freunde und seine Frau rief weinend an, dass er nach 13-stündiger Operation in Zürich im Unispital auf der Intensivpflege liegt. Was tut ein guter Freund? Er lässt alles stehen und liegen und geht zu seinem Freund. Das ist doch normal, oder? Liebe Leute, habt ihr euch nicht gefragt, was da bei Jesus eigentlich abgeht? Was geht ab bei diesem Jesus? Er hört, dass sein Freund im Sterben liegt und er bleibt einfach noch 2 Tage. Das war so ein Timeout. Also sollen wir ein bisschen frech sein? Er bleibt noch 2 Tage in den Ferien? Nein, ich will es nicht so weit treiben. Er bleibt einfach noch 2 Tage. Und Johannes schreibt, obwohl er wusste, dass Lazarus schwer krank war. Johannes kommentiert das folgendermaßen. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll die Macht Gottes sichtbar werden und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Meistens nehmen wir oberflächliche Beurteilungen dessen wahr, was Gott tut oder nicht tut. Aber wisst ihr was? Gott hat immer einen Plan, der größer ist als unser Plan. Gottes Gedanken sind immer größer als unsere Gedanken. Wer das nicht sieht, wer das nicht einberechnet, wer nicht danach fragt, der wird nicht im Glauben wirklich wachsen können. Jesus ist weder gefühllos noch gleichgültig. Er sieht die ganze Situation einfach in einer anderen Dimension. Jesus sieht die Situation so, wie sie vom Vater im Himmel geplant ist. Und Jesus, obwohl er sich nicht über den Tod des Lazarus freut oder freuen kann, freut sich innerlich bereits auf dieses Momentum der Auferstehung. Ich kann mich gut erinnern, als wir vor 20 Jahren ein Sozialprojekt in unserer Gemeindegründung damals in Goldach aufbauen wollten, hatte ich ein Schlüsselerlebnis zur Wahrheit des Begriffs von Glauben. Während ich über Wochen das Konzept schrieb, wurde ich von vielen Sorgen und Zweifeln geplagt. Also, wenn ihr da in mein Herz gesehen hättet, alles andere als Glaube. Wie soll eine Gemeinde mit 10 Familien ein so großes Projekt stemmen, wo wir einfach Eingang finden wollten in unser Dorf? Wie sollen wir geeignete Räume finden? Wie wird die Öffentlichkeit darauf reagieren? Eines Tages habe ich den ganzen Battle auf meinem Schreibtisch liegen lassen und bin auf einen Spaziergang gegangen. Und ich betete und schüttete mein Herz vor Gott aus. Und ich sagte so ungefähr: Jesus, ich weiß nicht, wie ich das alles umsetzen soll. Mir fehlen die Kontakte, mir fehlen die Mittel, mir fehlen die Mitarbeiter, uns fehlt das Know-how. Eigentlich fehlt uns alles. Das Einzige, was wir haben, dass wir den Eindruck haben, du hast uns eine Idee in den Kopf gepflanzt, die wir nicht mehr loswerden und die wir nicht einfach verwerfen können, ohne den Eindruck, wir würden dir ungehorsam. Ich, habe ich gesagt, Jesus, ich brauche kein Familienzentrum. Ich brauche das nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das alles antun soll. Und nachdem mir so die Munition ausgegangen war, wurde es plötzlich still und es kam ein Bibelvers in meine Gedanken aus Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich habe das nachher in meiner Bibel gefunden und gar nicht gefunden. Das steht so nur in der alten, unrevidierten Elberfelder Übersetzung. Aber diese Verwirklichung dessen, wovon man durch den Heiligen Geist überführt ist, diese Wahrheit hat in mein Herz eingeschlagen, wie eine Bombe. In diesem Moment wurde mir bewusst, dass dieser ganze Krampf im Glauben etwas für Gott leisten zu müssen, vollkommen unnötig ist. Denn Glaube bedeutet nur das, was Gott bereits geschaffen und beschlossen hat. Hinter dem Vorhang seiner ewigen Dimension in die sichtbare Realität zu holen. Also der Glaube schafft nichts, sondern er transferiert das, was Gott beschlossen hat, in die sichtbare Welt. Das ist einfach genial. Von diesen Dingen müssen wir vom Heiligen Geist überführt werden, innerlich überzeugt werden. Und das sind auch Prozesse, die nicht einfach so bei einem allein passieren. Da gibt es ja ganz schwierige Geschichten. So einer sagt dann, ja, der Herr hat mir gezeigt. Also ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, das, was Gott sagt, das wird er bestätigen durch andere. Und wir sind dort unseren Prozess gegangen, wo Gott das bestätigt hat, aber er hat es am Ende auch getan. Wir haben damals in einem Tag 147.000 Franken gesammelt. Das hat uns vollkommen überwältigt. Und da haben sogar wahrscheinlich Leute von euch dazu beigetragen. Das Geheimnis der Beziehung von Jesus Christus zu seinem Vater bestand darin, dass alles, was immer er tat auf dieser Erde, tat er, weil er es den Vater tun sah. Er hat nichts aus sich selbst getan. Und so sind wir eingeladen zu tun, was wir den Vater tun sehen. Durch Jesus Christus haben wir diesen Zugang bekommen. Deshalb reagiert Jesus so auf diesen drohenden Tod des Lazarus. Er sieht im Geist den auferstandenen Lazarus. Glaube bedeutet betend hören und entdecken, was bei Gott schon Realität ist. Glaube heißt, unsere Gedanken und Meinungen mit den Gedanken und Meinungen Gottes zu synchronisieren und auf dieser Grundlage vertrauensvoll und mutig zu handeln. Natürlich steckt in dieser Geschichte eine der größten Verheißungen überhaupt, nämlich: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir hören diese Worte oft an Beerdigungen. Doch diese Worte sind nicht nur für unser Grab bestimmt. Sie sind für unser Leben hier und jetzt bestimmt. Sie sollen uns ermutigen, in den schwierigsten Situationen, dort, wo wir alle menschlichen Hoffnungen verloren haben, in diesen Todesmomenten unser Vertrauen auf Gott zu setzen und mit dem Mut des Glaubens vorwärts zu gehen. Deshalb sage ich immer, Auferstehungskraft ist auch Aufstehungskraft. Das ist die Kraft, die dich, wenn du ganz am Boden bist, die dich wieder aufrichtet und vorwärts gehen lässt im Namen und der Kraft Gottes. Dort, wo wir Menschen am Ende unseres Lateins sind, dort beginnt die Kraft Gottes so richtig wirksam zu werden. Und diese Kraft ist mächtiger als jeder Widerstand in diesem Universum. Und Paulus sagt, der größte Feind ist der Tod. Und mit seiner Auferstehung hat Jesus diesen Tod ein für alle Mal besiegt und den Beweis angetreten, dass er ihn besiegt hat. Und nun sagt Jesus das der Martha und dann schiebt er den eigentlich entscheidenden Satz noch hinterher oder die entscheidende Frage. Martha, glaubst du das? Ich glaube, manchmal sollten wir aus dem Gottesdienst rauslaufen und uns genau diese Frage stellen. Glaube ich das, was da heute gesagt wurde? Oder wenn wir die Bibel lesen, dass wir nicht einfach nur lesen und dann haben wir es gemacht, sondern dass wir uns fragen, glaube ich das, was ich da gelesen habe? Wir evangelikale Christen, das ist ein bisschen Selbstkritik jetzt, wir sind Meister im Vergangenheitsglauben. Also es fällt uns absolut einfach zu sagen, Gott hat einmal gesagt, es werde Licht. Gott hat in sechs Tagen diese Welt und alles geschaffen, was darauf ist. Kein Problem für uns zu glauben, oder? Wow. Wir glauben, dass wir eines Tages alle auferstehen werden und die Ewigkeit bei Gott verbringen werden. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Das alles fällt uns nicht schwer zu glauben. Aber wisst ihr was, uns schwer fällt? In der Gegenwart zu glauben. Heute, hier und jetzt zu glauben, dass Gott hier ist, mitten in meiner Situation, mit genau dieser Kraft, nämlich der Auferstehungskraft. Deshalb betet Paulus für die Gemeinde, dass Gott ihnen offenbart, wie mächtig die Kraft der Auferstehung ist, die in uns wirkt. Ihr merkt, es geht gerade irgendwas da mit mir durch. Ich komme wieder runter. Im Glauben zu wachsen bedeutet, die Argumente des Unglaubens zu überwinden. Ich habe hier drei Punkte. Erstens, lass die Idealvorstellungen los. Gott macht keine Fehler. Oft sind wir im Glauben blockiert, weil wir festhängen an dem, wie es eigentlich sein sollte. Herr, wärst du hier gewesen? Würde mein Bruder noch leben? Vergangenheitsglaube. Ja, Jesus, ich habe dir das zugetraut, aber jetzt ist es vorbei. Das ist sehr interessant. Dieser Satz kommt unabhängig voneinander zweimal vor in diesem Bericht. Einmal sagt ihn die Martha und einmal sagt ihn die Maria. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das, dass die beide genau den gleichen Satz sagen? Wisst ihr, was meine Interpretation ist? Das war bereits ein Narrativ. Die haben diesen Satz haben sie schon 100-mal gesagt in ihrer Trauer. Wenn doch Jesus nur da gewesen wäre, dann wäre alles anders gekommen. So sind wir Menschen. Oft von unserer Idealvorstellung so fasziniert, dass wir nicht im Blick haben, was Gott mitten im Zerbruch mit uns tun kann. Es ist völlig typisch, wenn uns Menschen die Dinge entgleiten, wenn wir uns ohnmächtig fühlen, dann landen wir bei der Was-wäre-wenn-Frage. Das ist ganz typisch. Ich habe Menschen, die sagen mir, Daniel, alles wäre anders, hätte ich diesen Mann nicht geheiratet. Alles wäre anders, hätte ich dieses Elternhaus nicht gehabt. Alles wäre anders, hätte ich diese oder jene Prüfung bestanden. Alles wäre anders, wenn dieser Unfall oder diese Krankheit nicht in mein Leben getreten wäre und so weiter. Unsere Idealvorstellungen sind nicht das Ende von Gottes Latein. Lasst uns ein bisschen nachdenken über diesen Satz, ob er denn wahr ist. Ist das wahr, was Martha hier sagt? Wenn Jesus vollkommen in Einheit mit dem Vater gehandelt hat, dann wäre Lazarus auch gestorben, wenn Jesus anwesend gewesen wäre. Seid ihr einverstanden? Der hätte überhaupt keinen Unterschied gemacht. Aber es trifft nicht die Idealvorstellung dieser Geschwister. Darf ich uns alle etwas bitten? Hören wir doch bitte auf, unseren Idealvorstellungen nachzuhängen von unserem Leben, von unserer Gemeinde, von den Menschen, die wir erreichen wollen. Ich höre immer wieder in Gemeinden, die sagen mir, ach, wir wünschen uns mal ein paar gesunde Menschen. So ein paar richtig gesunde Familien. Also wisst ihr was? Wenn ich eine Arztpraxis hätte und meine Mitarbeiter würden sagen, ja, wir wünschen uns, dass einfach mal die Gesunden kommen, und sagen, hey, sorry, das läuft was falsch. Wir sind eine Arztpraxis, wir sind da für die Kranken. Und die Gemeinde ist da für die Toten, weil es der Ort der Auferstehungskraft ist. Und ich möchte euch etwas sagen, wenn ihr jetzt eine Evangelisation macht zum Thema Hoffnung, dann steht ihr vor keiner geringeren Aufgabe, als Tote zum Leben zu erwecken. Denn Menschen, die Christus nicht haben, sind tot in ihren Sünden. Und das könnt ihr nicht. Und ich kann es auch nicht. Aber der Heilige Geist, die Kraft der Auferstehung, kann genau das. Und deshalb lohnt es sich, anfangen zu beten, Jesus, tu es wieder. Wir wollen es sehen im Jahr 2025, dass du tote, geistlich tote Menschen auferweckst. Das wollen wir sehen dort im März. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Also es geht nicht um Idealvorstellungen. Zweitens, weiche der Herausforderung des Glaubens nicht mit frommen Floskeln aus. Die Maria antwortet auf die Frage, glaubst du das? Sagt sie, ich weiß, dass Gott dir alles geben wird, worum du bittest. Wie bitte, ist das die Antwort gewesen? Glaubst du das, dass der Lazarus jetzt aufersteht? Die Martha antwortet direkt. Jesus antwortet dann der Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und Maria antwortet wieder, ja, ich weiß, am letzten Tag. Super, theologisch absolut richtig, oder? Was hier abläuft, ist aber sehr typisch. Jesus spricht von etwas anderem. Er spricht von der Gegenwart. Klar, wir alle wissen, diese Geschichte hat eben diese heilsgeschichtliche Bedeutung, dass Jesus Christus seinen Tod und seine Auferstehung ankündigt. Aber in dieser Geschichte spricht er in die Gegenwart hinein und das tut er heute noch in unserem Leben. Maria weicht auf die theologische Schiene aus. Und ich erlebe das bei mir. Und ich erlebe das bei vielen Christen. Wenn es ganz konkret wird, dann werden wir plötzlich Theologen. Aber wir sollen Praktiker werden. Die Theologie soll in die Praxis führen. Die Theologie ist ganz wichtig, aber sie muss in die Praxis führen. Und Jesus lässt aber nicht nach, fragt, Maria weicht wieder aus, einem wunderbaren persönlichen Erkenntnis. Auf die Frage, Maria, glaubst du das? Sagt sie, ich glaube, dass du der Christus bist. Wunderbares Bekenntnis. Gibt es ein besseres Glaubensbekenntnis als das? Jesus Christus Kyrios. Das ist doch wunderbar. Aber in dieser Situation war es die falsche Antwort. Jesus wollte wissen, glaubst du mir, dass der Lazarus aus diesem Grab herauskommt, wenn ich es sage? Also, jetzt kommen noch die rationalistischen Einwände. Jesus sah, wie sie, auch die Trauergäste, weinten, da war er tief bewegt und erschüttert. Wo aber habt ihr ihn bestattet, fragte er. Sie antworteten, komm her, wir zeigen es dir. Auch Jesus kamen die Tränen. Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Doch einige meinten, einen Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er da nicht auch verhindern können, dass Lazarus starb? Von diesen Worten war Jesus erneut tief bewegt. Er trat an das Grab, es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Schafft den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist schon 4 Tage tot. Hier haben wir ein weiteres Hindernis, das sich dem Glauben in den Weg stellt. Und das sind die Argumente, unseres gesunden Menschenverstands, wenn er absolut gesetzt wird. Es gibt viele Argumente, das Grab nicht zu öffnen. Maria argumentiert einfach mal mit dem, was am stärksten einfährt, der Geruch. Man könnte mit der Würde des Toten, mit der Totenruhe argumentieren, mit den Traditionen, mit dem, was könnte passieren, Jesus, wenn das Ding schief geht. Du bist ja völlig blamiert. Jesus, was werden die Leute sagen? Es gibt tausend vermeintlich rationale Gegenargumente, Jesus nicht gehorsam zu sein. Jesus fordert uns heraus, im Glauben nicht unlogisch zu handeln, sondern unseren Verstand nicht absolut zu setzen. Ich fordere niemand auf zu irrationalem Verhalten, denn unser Glaube ist absolut logisch. Er stimmt nur mit der Logik anderer Menschen nicht überein, weil wir andere Grundlagen haben, auf die wir uns beziehen. Oder er stimmt im Ergebnis nicht überein. Wenn ich glaube, dass Gott ein treuer Versorger ist, das ist jetzt ein Beispiel, dann kann ich Gott mein Geld zur Verfügung stellen, wo immer er mich dazu auffordert. Ist das logisch? Wenn Gott die Quelle meiner finanziellen Versorgung ist und er mir sagt, gib Geld, dann kann ich das geben, weil ich weiß, er muss gucken, dass es da reinkommt. Wenn meine Logik aber die ist, dass ich von meinem Bankkonto versorgt werde, nur von dem, was da drauf ist, dann ist Weggeben nicht logisch. Keine gute Idee. Wenn du weggibst, hast du weniger. Merkt ihr, der Glaube ist absolut logisch, der Unglaube ist auch logisch, weil er auf falschen Grundlagen beruht, führt aber zum falschen Ziel. Jesus lässt sich von rationalistischen Argumenten nicht beeindrucken. Er will, dass wir im Glauben und Vertrauen tun, was er uns sagt. Das ist keine Absage an den Verstand, es ist mehr eine Ansage an unseren Verstand, uns den Wahrheiten Gottes unterzuordnen und dem, was er uns sagt. Mein dritter und letzter Gedanke: im Glauben wachsen bedeutet, auf Gottes Wort hin handeln. Wie reagiert Jesus auf alle diese Verhaltensmuster des Unglaubens? Er sagt: Habe ich dir nicht gesagt, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst. Ich finde es faszinierend, wie Jesus mit unseren Einwänden umgeht, mit unseren Ausflüchten. Er zwingt uns nie zu glauben. Never, ever. Er lädt uns viel mehr ein, zu glauben und malt uns den Gewinn, den Lohn des Glaubens vor Augen. Du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist ein starkes Wort. Und da steckt auch so viel drin. Bis zu diesem Moment, wo wir unter diesem Torbogen in einem Sarg hindurchgehen, wo drüber steht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, werden wir das alle erleben. Und es wird unser letzter Triumph des Glaubens sein, wo wir die Herrlichkeit Gottes sehen, dann eintreten in diesem Moment in die Herrlichkeit Gottes. Aber wir werden die Herrlichkeit Gottes schon hier und jetzt sehen, das meint Jesus eben auch. Wir haben von Anfang an gehört, der Glaube ist die Verwirklichung dessen, was wir hoffen, und ein Überführtsein von Dingen, die wir nicht sehen. Genauso handelt Jesus jetzt in der Geschichte. Sein Glaube bleibt nicht theoretisch. Sein Glaube bleibt nicht auf der Ebene von irgendwelchen Lamentieren stecken. Jesus ist der Mann der Tat. Er ist so verbunden mit seinem Vater im Vertrauen, dass er handelt nach dem, was der Vater tut. Vor einiger Zeit habe ich einen Satz gelesen, den ich nicht mehr vergessen kann, und er lautet: Vertraue Gott und tu etwas. Er hat mir nicht so ganz gefallen, weil es nach meinem Verständnis nicht darum geht, etwas zu tun, sondern das zu tun, was Gott uns sagt. So lautet also der Merksatz: Vertraue Gott und tu, was er dir sagt. Das ist das, was eigentlicher Gehorsam des Glaubens ausmacht. Jesus befiehlt dann, den Stein wegzurollen. Und wir sehen, jetzt geht die Geschichte Schritt für Schritt vorwärts. Rollt den Stein weg, das ist ein ganz konkreter Auftrag. Man kann ihn tun oder nicht tun. Was wäre geschehen, wenn sie diesem Auftrag Jesu nicht nachgekommen wären? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hätte Gott einen Weg gefunden, den Unglauben der Leute noch irgendwie zu überwinden, weil er wollte das tun. Aber, wisst ihr, manchmal ist es wirklich so, dass wir mit unserem Unglauben Gott im Weg stehen. Tatsache ist jedoch, an anderen Stellen sehen wir das in der Schrift, dass Gott in Israel nicht an allen Orten dieselben Wunder tun konnte. Und es ist kommentiert mit dem Satz, wegen ihres Unglaubens. Also glauben, was Jesus verheißt, bedeutet tun, was er sagt. Und dann folgt die übernatürliche Erfahrung. Das ist immer diese Reihenfolge. Und dabei fasziniert es mich so, dass wir nur den nächsten Schritt tun müssen. Oh Mann, ich denke, ich will immer 100 Schritte auf einmal machen. Und das war für mich damals in diesem Projekt auch so ein Lernding. Hey, mach einfach den nächsten Schritt und vertraue Gott darin. Glaubenserfahrung setzen eine Mischung, gesunde Mischung aus vertrauensvollem Beten und gehorsamem Handeln voraus. Wenn du willst, dass Gott in deinem Leben Glauben findet, wenn er wiederkommt, dann geht es heute Morgen um eine einzige Frage. Was ist dein nächster Schritt im Glauben? Ich fände es schön, wenn du aus diesem Raum hinausläufst und eine Antwort darauf gefunden hast oder heute noch eine Antwort darauf findest. Was ist mein nächster konkreter Schritt im Glauben? Wo auch immer Gott gerade dran ist in deinem Leben. Vielleicht stehst du in einer Situation, wo du weißt, das Ding kann ich menschlich nicht mehr drehen. Dann möchte ich dir heute Morgen mit dieser Predigt zeigen, es gibt noch eine andere Dimension. Bitte Gott darum, dass er dich hineinsehen lässt in diese andere Dimension oder dass er dir, wenn du es nicht erfassen kannst, einfach zeigt, was ist dein nächster Schritt. Es könnte ja sein, dass auch in unserem Leben irgendwo eine Leiche im Keller liegt, die wir beseitigen sollten oder die auferstehen muss, was auch immer das ist. In welchem Punkt hat Gott vielleicht schon mehrmals zu dir gesprochen in den letzten Wochen und sagt heute Morgen noch einmal, hey, jetzt ist die Zeit, es zu tun. Vertrau mir. Ich habe eine Kraft, die alle deine Vorstellungen übersteigt. Wer glaubt, wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Vielleicht steckst du in irgendeiner Sucht. Es gibt so verborgene Dinge in unseren Gemeinden, wo Menschen unglaublich leiden, wo wir so Mühe haben, dazu zu stehen oder insbesondere auch bei Süchten, wo wir einfach nicht mehr glauben können, dass Gott uns befreien kann. Ich habe immer wieder zu tun mit Menschen, die in Pornografiesucht stecken. Und ich war als junger Mensch selbst dort drin. Ich habe erlebt, wie Gott mich durch die Kraft des Heiligen Geistes vollkommen davon befreit hat. Und deshalb mache ich Menschen Mut. Komm zu Jesus. Er hat die Kraft, dich aus Gebundenheiten zu befreien. Seine Kraft ist stärker als jede Macht Satans. Wenn Gott dich heute Morgen herausfordert, vielleicht einem Menschen zu vergeben, dann ist das ein Akt des Glaubens. Wisst ihr, in der Vergebung geben wir die Schuld, den Schuldschein, den wir einem anderen Menschen gegenüber haben, den geben wir in die Hände von Jesus und sagen, Jesus, du bekommst das jetzt. Es ist ganz in deiner Verantwortung. Ich lasse es ganz los. Das braucht Glaube. Aber es ist die Voraussetzung für Versöhnung. Glaube wird immer dort wachsen, wo wir entdecken, was ist mein nächster Schritt im Gehorsam und uns einspuren auf diesen Schritt und tun, was Gott uns gesagt hat, dann wird im ganz Kleinen oder manchmal auch im ganz Großen die Auferstehungskraft in unserem Leben sichtbar. Und wo diese Kraft sichtbar wird, wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Und wo die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, werden wir zu einem Zeugnis der Kraft Gottes in dieser Welt. Und wenn wir ein Zeugnis der Kraft Gottes sind, wenn wir dieses Zeugnis verkörpern, müssen wir uns gar nicht mehr so furchtbar anstrengen zu evangelisieren, sondern dann sind wir wandelndes Evangelium. Und das wünsche ich uns allen im Namen von Jesus. Amen.